Wie geht's euch? Ein bisschen müde, hä? Ja, nach dem heutigen Tag dürfen wir ein bisschen müde sein, das macht nichts. Das Blut ist jetzt da unten und ich hoffe, und bete, dass es wieder Ruhe geht. Also wenn jemand weiter vorne sitzen will, dürfen das, weil er mich besser sieht, aber ich dürfen auch so bleiben, es macht nichts. Ich komme ein bisschen zu euch raus. Jesus, ich danke dir für den Tag heute, für die Menschen, die ich kennenlernen durfte. Für das, wo wir verschiedene Workshops machen können, für das, was wir gehört haben am Morgen. Und jetzt lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du noch einmal zu uns redest, dass wir unsere Herzen noch einmal auftun können und uns noch bewegen lassen heute Abend. Amen. Heute wird es schon ein bisschen konkret am Schluss nach der Predigt. Ich bin gespannt. Eine Frage ist gekommen, heute Morgen noch, wo jemand gesagt hat, ja, aber wenn ich sage, ich steige aber zu meiner Wirklichkeit, dann kann ich mich dann für alles entschuldigen, was ich falsch mache. Ich sage, ich bin halt so, muss mich jetzt halt annehmen, wie ich bin. Also, wenn ich von meiner Zunge geredet habe, als Beispiel, oder, sage ich nicht, ich bin jetzt halt so, meine Zunge ist manchmal zu locker. Hey, sorry, wenn ich etwas verraten habe über dich, du musst mit mir können umgehen. Nein, ich bin dann traurig darüber, ich bitte Jesus um Vergebung, stehe wieder auf, und versuche mich zu verändern. Versteht ihr? Also es ist nicht einfach so, dass ich dann so... Ist das klar? Gut. Etwas anderes ist, wie kannst du herausfinden, dass du noch nicht runtergestiegen bist zu deiner Wirklichkeit? Wie kannst du das herausfinden? Wenn der andere Fehler hat und du denkst, wie kann die auch nur? Geht es eigentlich noch? Wie kann man nur so sein, oder? Das sind so gewisse Anzeichen, dass man noch nicht abgestiegen ist zur eigenen Wirklichkeit. Weil man erhebt sich dann so über andere, oder? Wenn man zur eigenen Wirklichkeit abgestiegen ist und das ein bisschen auch lebt, oder? Dann wird man viel mehr Verständnis haben für andere Menschen und wird nicht mehr können sie verurteilen. Ich meine, passiert mir auch manchmal, oder? Aber eigentlich, wenn man dann selber weiss, oder? Das ist ja immer, wenn man so macht, oder, das sind immer noch drei Finger, die da durchschauen, oder, dummerweise, auf einem selber. Oder? Ist klar, gut. Und eben der mit dem, ich bin noch nicht 50 und so, zeigt auch, dass man noch nicht runtergestiegen ist. Aber heute Abend möchte ich weitergehen. Und zwar, einer der Gründe, habe ich heute Morgen gesagt, dass ich die Heilige Schrift mega liebe, ist es, dass sie Einblick ins Leben gibt. Ob schon sie in einer Zeit geschrieben worden ist, wo man nicht authentisch war, wo man nicht Einblick gegeben hat in die tieferen Sachen des Lebens, hat das dem Heiligen Geist, dem Vater und dem Sohn gefallen. Und heute wollen wir in die Geschichte einsteigen, wieder vom ersten oder vielleicht sagen wir auch Alten Testament, von einem tragischen Leben. In ein Leben von einer Frau, wo ihr Name 18 Mal genannt wird in der Lutherbibel. Wir starten am Ende von ihrem Leben. Denn was man am Schluss oder was man am Momentaufnahme von Menschen sieht, irgendwo im Leben, das kann täuschen. Aber am Schluss vom Leben sagt die Bibel, ihr Ende seht an. Wie endet jemand? Wie ist sie sind? Und wir wollen die Frau anschauen, wie was die Bibel sagt über das Ende von ihrem Leben. 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 23. Weisst du jemand, über wer ich rede? Aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Das ist das Fazit. Aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Das ist Schluss, was über dem Leben von dieser Frau, von dieser Michal steht. Michal war unfruchtbar. Und die Unfruchtbarkeit hat da mit Kindern zu tun, aber geht weit über das hinweg. Ich kenne leider Menschen, die unfruchtbar enden in ihrem Leben. Seinerzeit war das ganz eine brutale Aussage. Ohne Kind müssen es enden. Biologisch. Aber mir geht es darüber hinaus heute Abend. Sie war leer. Ihr Leben hat sinnlos ausgesehen. Ihr Leben war zerbrochen. Sie war innerlich zerbrochen. Sie war innerlich verbittert, die Frau. Vielleicht kennen wir auch Leute, die aufs Alter verbittert sind, zerbrochen sind, irgendwie schwierig werden, oder? Kennen Sie so Leute? Einfach schwierig bis zum Bach haben. Hinter so einer Aussage da gibt uns die Bibel eine ganze Lebensstory. Wir werden miteinander anschauen, was hat dazu geführt, dass die Micha so geworden ist. Und uns überlegen, was kann dazu führen, dass Menschen so werden wie sie, fruchtlos, unfruchtbar am Schluss für ihr Leben, nicht in Bezug auf Kind, sondern in Bezug auf innere Leere, auf Sinnlosigkeit, auf Zerbrochenheit. Und wir werden fragen, wo können wir vorbeugen? Ich gehe ein paar Vers zurück, im 2. Samuel Kapitel 6. Die Situation war, nach einer langen Zeit, wo die Stiftshütte irgendwo war, nach dem ersten Versuch vom König David, die Stiftshütte zurückzuholen auf Jerusalem, wo missglückt ist, die einen kennen es, haben dann müssen Leute sterben dabei, weil der Wagen angefangen hat zu kippen und sie haben die Heilige, den Wagen angefangen zu heben und so weiter, hat er ein zweites Mal die Stiftshütte geholt. Und das mal nicht einfach so, holen wir die Stiftshütte, sondern mit einem riesen Tram-Ram, oder? Was hat der David gemacht, als er die Stiftshütte geholt hat vorne durch? Tanzt! Er hat tanzt, oder? Jawohl. Und was hat Michal gemacht? Vers 16. Als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David vor dem Herrn springen und tanzen und verachtete ihn in ihrem Herzen. Sie hat ihn verachtet, wie er getanzt hat und gesagt, wunderbar, der Herr König entblößt sich. Haben wir jetzt schon den Punkt? Also sie hat ihren Mann verachtet und darum war sie unfruchtbar. Was meint ihr? Wer ist dafür, dass es so war? Das habe ich auch schon predigt früher. So ansatzweise. Haben wir gesehen, die hat ihren Mann verachtet und dann? Wir haben miteinander das Leben anschauen von dieser Frau. Wie ist sie so weit gekommen, dass sie ihren Mann verachtet hat, der vor dem Gott tanzt hat? Und wie ist sie so weit gekommen, dass sie dann unfruchtbar war? Für das ist es manchmal spannend, wenn man die Bibel im Zusammenhang liest und nicht nur ein paar Verse jeden Tag. Das kann man auch. Aber wenn man es im Zusammenhang liest, sieht man plötzlich Sachen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ich gehe ins erste Buch Samuel, nachdem wir vor dem zweiten gewesen sind. Am Anfang von dieser Geschichte, Kapitel 18. So. Am Anfang vom ganzen Weg von dieser Michal steht eine Love Story. Eine Liebesgeschichte. Unerhört berührende Liebesgeschichte für mich. Das ist ein 13-jähriges Mädchen, die Michal, die sich in einen erfolgreichen Feldkommandant mit namens David verliebt. Wo der Vater Saul, der König von Israel, das gehört hat, dass seine Tochter sich in David verliebt hat, hat es cool gefunden. Nein, gar nicht. Dann wollen wir schnell zurückerinnern. Hat es, wo ihr so einmal noch. Wie haben eure Väter reagiert? So beim ersten Freund oder der ersten Freundin, zweiten Freund, zweite Freundin. Wie haben sie reagiert? Also ich habe es nicht immer lässig gefunden. Ich habe zwei Töchter, oder? Ich habe es gar nicht immer lässig gefunden, was sie daheim geschleckt haben, oder? Aber im Unterschied zu dem Saul habe ich beschlossen, ich stehe zu meiner Tochter, egal was kommt, weil meine Eltern auch zu mir gestanden sind, obschon ich manchmal recht daneben war. Jetzt, was hat der König Saul gemacht? Er hat eine Idee gehabt. Er hat nämlich David gehasst, darum hat er es nicht lässig gefunden. Und er hat gedacht, jetzt habe ich den gefallen. Er hat gesagt, David, wenn du 100 Vorhübe von den Philisten bringst, kannst du meine Frau haben. Meine Tochter haben. Kannst sie heiraten. Warum hat er das gesagt? Er hat willen, dass er umgebracht wird. Er hat ihn willen um die Ecke bringen. Und David ist eingegangen, hat den Krieg gegen die Philister gemacht und hat gewonnen und ist nicht gestorben. Was hat euch das mit dem Michal gemacht? Dass ihr Vater ihre Liebe zu dem Mann missbraucht, um den umzubringen. Was ist passiert? Jetzt müsst ihr nicht verschrecken. Ich glaube, es ist etwas zerbrochen im Herz. Ich glaube, im Herz von dem Michal ist etwas kaputt gegangen. Ihr Vater, was hat er gemacht? Das erste Mal vielleicht, mindestens lesen wir das erste Mal, etwas kaputt gegangen. Und dann hat der Saul den David in Ruhe gelassen. Nein. Der Saul hat nicht aufgegeben. Er hat versucht, den David auf eine andere Art und Weise umzubringen. Und zwar hat der Herrscher hat er seine Kavallerie geschickt, seine Bewaffneten, um den David im Haus von der Michal und vom Haus von David abzuholen, um ihn umzubringen. Was hat Michal gemacht? Michal hat dem David gesagt, morgen erlebst du das nicht. Die Wache steht vor der Tür, sie holen dich morgen ab. Und sie hat ihren Mann an der Stadtmauer runtergelassen und hat eine Puppe gemacht aus einem Hausgott und hat ihn ins Bett gelegt. Und dann am Morgen die Wachen gekommen sind und den David dann holen wollte, hat sie gesagt, mein Mann ist krank, schaut doch das an. Und dann sind sie zum Saul gegangen und gesagt, hey, der Typ ist krank. Der Saul gesagt, dann bring ihn mit dem Bett und ich bringe ihn um. Und sie haben ihn mit dem Bett holen und dann gesehen, das ist der Hausgötz mit Strohhaar in dem Bett. Was meint ihr? Was ist passiert mit dem Michal, wo sie gemerkt hat, dass ihr Vater so viel Energie hat, um den, den sie geliebt hat, umzubringen? Die wollen keine Tore zu haben. Ist etwas kaputt gegangen in ihrem Herz? Noch etwas mehr, als das, was vorne kaputt gegangen ist. Jetzt machen wir einen Gump. 6 Kapitel später, 1. Samuel, Kapitel 25. Der David war jetzt auf der Flucht vor dem Saul. Seine Frau, Michal, allein zu Hause. Und was macht der Saul mit seiner, mit dem David verheirateten Tochter? Ich lese 25, 44. Saul aber hatte Michal, seine Tochter, Davids Frau, Palti, dem Sohn des Laish aus Galim gegeben. Der geht hin, der Saul, nimmt seine Tochter und gibt sie einem anderen. Ist nicht schön, oder? Da zerbricht etwas. Meine Sinne Zeit sind Zeiten schon ein bisschen rauer gewesen. Aber da zerbricht etwas. Da geht etwas kaputt. Könnt ihr euch ein bisschen versetzen in die Situation von dieser Michal? Ich gehe weiter. Jetzt ist das zweite Buch Samuel. Kapitel 3, Vers 14. Der David ist, nachdem er lange auf der Flucht war, mehrere Kapitel uns das erzählen, viele Psalmen sind entstanden, ist er König geworden. Und was macht der David, als er König geworden ist? Auch sandte David Boten zu Ischboschet, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen, gib mir meine Frau Michal, die ich mir verlobt habe, für 100 Vorhäute der Philister. Da sandte Ischboschet hin und ließ sie dem Mann Paltiel, dem Sohn des Leis, wegnehmen. Und der Mann ging mit ihr und weinte hinter ihr her bis Bachurim. Da sagte Abner zu ihm, kehre um und geh, und er kehrte um. Offenbar hat der neue Mann die Frau gern gehabt, hat hinten angeweint. Und der Feldherr gesagt, kehr um, es bist tot. Und der David hat seine Ex-Frau in sein Harem, das er zwischenzeit hatte, eingeordnet. Keine gute Begegnungen mit Männern. Verstehen wir jetzt, warum das sie ihren Mann später verachtet hat? Verstehen wir jetzt, warum das ihr Leben unfruchtbar geblieben ist? Im doppelten Sinn. Das Thema heute Abend ist Scherben, Entsorgen. Ich möchte dich fragen heute, ob es in deinem Leben auch Scherbenmomente gegeben hat. Ich habe noch einmal ein Gefäß. Meine Frau geht an meine Brücke. Freunde, Scherben können passieren in Familienbeziehungen. Scherben können ausgelöst werden in deinem Leben durch Vater oder Mutter. Dass sie dich zurückgestellt haben. Dass du deinem Vater nie genügt hast. Vater oder Mutter, ein Geschwister, die bevorzugt haben. Dass der Vater dir nichts zutraut hat, aus dir wird sowieso nie etwas. Sag das, so weitermachst. Oder dass der Vater oder die Mutter die Familie im Stich gelassen haben. Oder dass die Mutter oder der Vater mehr auf Selbstentwicklung gemacht haben, als sie das in dir geschaut haben. Für mich war etwas anderes gewesen. Meine Großmutter. Verstehst du? Mütterlicherseits. Die ist an mich gekommen, zu uns besuchen, auf dem Sofa geschlafen, in der Stube. Ist nicht mehr gegangen. 3 Monate lang, gefühlte Jahr, etwa 3 Monate lang, ist sie immer wieder gekommen und ist geblieben. Und meine Eltern haben keine Kraft gehabt, ihr zu sagen, du musst jetzt gehen. Und sie hat mich pisacks, wo es noch gegangen ist. Warum? Weil sie ist die Älteste früher in ihrer Familie. Und dort ist die Älteste immer dran und die Jüngste immer verbäppelt worden. Jetzt hat sie das umgekehrt. Ich bin die Jüngste. Mein Bruder ist verbäppelt worden als Älteste und ich bin pisackt worden. Wenn wir also gegessen haben am Tisch, sie hat dann gekocht, die Küche war ihr Herrschaftsgebiet, als sie da war, dann hat sie mich, wenn das Essen ein bisschen knapp geworden ist, unter dem Tisch geinkt. Und das hat geheissen, kannst du dann in der Küche raus weiter essen, wenn es noch etwas hat. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ich muss dir nicht den ganzen Abend meine Großmutter erzählen. Ich habe gelitten unter dieser Frau. Das hat Scherben gegeben in meinem Leben, versteht ihr? Ich habe dann einmal noch einen Joke gemacht. Sie hat dann, als ich grösser geworden bin, hat sie immer den Eltern rapportiert, wenn ich heimkomme vom Ausgang. Da habe ich extra die Schuhe genommen, bin ganz leise gekommen, auf den Morgen um 4 Uhr in den Wecker gestellt, habe ein bisschen laut gemacht, die Schuhe da. Und schon sind die Eltern gekommen und gesagt, du bist erst um 4 Uhr heimgekommen. Habe ich gesagt, jetzt habe ich sie. Aber versteht ihr, ich habe dem gar nicht so Beachtung geschenkt. Eines Tages bin ich mit meiner Frau so in Israel, im Kibbutz Magan, schön im See Genezareth gewesen. Zur Nacht hatte ich einen Traum. In diesem Traum war ich an der Beerdigung von meiner Großmutter, die schon 15 Jahre vorher gestorben ist. Und alle waren traurig im Traum. Alle haben brüllend das Nasentuch vorgenommen. Und ich bin aufgestanden und geschrien, die Kirche interessiert es da ihnen wirklich niemand, was ich unter dieser Frau gelitten habe. Ich bin verwacht. Am anderen Tag bin ich in See Genezareth, aber ich weiss die Stelle noch. Immer wenn ich Gruppen leite, gehe ich zu dieser Stelle hin. Und habe ihr vergeben. Und habe den Scherben aus meinem Herz entsorgt. Ich habe es nicht vergessen, aber es tut nicht mehr weh. Mindestens nicht mehr so fest weh wie seine Zeit. Ich hätte Scherben behalten können, aber Gott hat mir gezeigt, weißt du was, Jetzt ist es dran, den Scherben loszulassen. Wir können jede Scherbe behalten. Aber je mehr, dass wir ihn heben, je mehr schneidet er in unserer Seele Verletzungen. Also Vater und Mutter können so Scherben verursachen. Ehefrauen, Ehemänner können so Scherben verursachen. Indem sie den Partner demütigen. Indem sie ihn verlöhnt. Indem sich ein Partner missbraucht fühlt und missbraucht in ganz vielen verschiedenen Facetten. Indem der Ehepartner einem in die Ecke gestellt hat. Oder es gibt Scherben aus Beziehungen zu den Kindern. Weil die Kinder andere Wege gehen. Weil die Kinder einem enttäuschen. Sie vielleicht sogar den Kontakt abbrechen, warum auch immer. Es gibt Scherben aus zerbrochenen Plänen. Man hat noch so viele Pläne gehabt. Man hat doch den und den Plan gehabt. Man hat doch den und den Traum gehabt. Man hat doch gewusst, was man noch will. Und plötzlich ist der Traum zerplatzt. Weil es nicht mehr gegangen ist an der Arbeitsstelle. Weil die Gesundheit nicht mehr da war. Weil Leute nicht mitgespielt haben. Weil Leute gegen einen waren. Weil das Leben gegen einen war. Es gibt so Scherben. Gesundheit, wo man sich so erhofft hat, plötzlich nicht mehr da ist. Eine Begrenzung da ist. Man hat sich so gebetet, es gibt Scherben. Oder keine Partnerschaft. Man hat so gehofft auf eine Partnerschaft, sie ist nicht geworden. Oder ist zu einer Scheidung gekommen. Scherben. Aber auch Scherben, Freunde, auf dem Glaubensweg. Ich bin vielen Menschen begegnet, die Scherben haben auf ihrem Glaubensweg. Zum Beispiel nicht erfüllte Gebete. Mindestens nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Man hat so lange gebetet. Man hat so fest geglaubt. Man hat so fest gehofft. Und Gott hat nicht geliefert. Scherben. Hoffnungen zerbrochen. Dann, und das gibt es tatsächlich, Enttäuschung über geistliche Leiterinnen und Leiter. Vielleicht haben sie das auch schon gehabt, in der Krishone. Vielleicht haben sie in einer anderen Kirche schon gehabt. Enttäuschungen. Jetzt habe ich doch so gedacht. Jetzt habe ich doch so mitgezogen. Und dann ist gleich wieder nichts. Und dann bin ich gleich zurückgestellt worden. Die haben mich ja abgesagt. Das haben die Jüngere wollen. Unsere Bodentruppe von Jesus kann schon verletzen. Kann Scherben machen. Das ist so. Kommen wir noch zum letzten. Enttäuschung über Kirche. Man kann enttäuscht sein über Kirche. Man kann etwas kaputt haben. Man hat sich so eingesetzt. Bis Bahnen begegnet. Einer hat mir gesagt, weißt du, ich habe alles gemacht in der Kirche. Ich habe den Umbau geleitet, alles. Und dann plötzlich hat ein anderer etwas zu sagen gehabt. Und ich? Es ist mir gar nicht wichtig, wer recht hat und wer nicht. Sondern ich frage immer, was machst du mit diesen Scherben, die deinem Leben entstanden sind? Scherbenmomente, Situationen, wo in deinem Herz etwas kaputt gegangen ist, wie bei Michael. Wie kannst du noch lieben? Wie kannst du noch vertrauen? Wie kannst du dich wieder aufraffen? Wie kannst du das loswerden, die Scherben bei dir drin? Natürlich, du kannst die Scherben behalten in deinem Leben. Kurzfristig funktioniert es vermutlich. Mittelfristig vielleicht auch. Aber langfristig könnte die Scherbe unfruchtbar machen. Leer. Verbittert. weil man es immer mit sich herumträgt. Kann es sein, dass du in der Schule ausgelacht worden bist, wie ich? Dass du gerne Freunde hättest und hast keine gehabt und. Du kannst die Scherben behalten. Das Problem ist, du wirst nicht mehr recht vertrauen können. Du wirst vielleicht nicht mehr mit Freude in der Kirche mitschaffen. Du wirst dich vielleicht zurückziehen. Oder vielleicht leistest sogar eine gewisse Aggressivität am Tag mit der Zeit, weil eben der Scherbe wehtut. Vielleicht bist du es gar nicht bewusst. Die Scherben machen Wunden, die mutieren, die eitern. Die Scherben machen Narben, die wuchern. Du bist unfruchtbar und das hat nicht mit den Kindern zu tun, sondern hat mit Leere, Sinnlosigkeit, Zerbrochenheit, Verbitterung zu tun, auf die Länge. Und ich möchte dich heute fragen, was für Scherben hast du in deinem Leben, in deiner Hand? Das braucht ein bisschen Mut, um das zuzugeben. Und heute Abend soll ein Abend sein, wo ich dich möchte einladen möchte, wenn du so einen Scherben in deinem Leben hast, den zu entsorgen. Es braucht auch noch mehr Mut. Vor allen anderen da. Wir sagen nicht, um was das geht. Aber da nachher einen Scherben zu entsorgen. Weil es gibt einen Ort, wo man den Scherben entsorgen kann, das ist das Kreuz. Wisst ihr, der Jesus, der hat Scherbenmoment erlebt. Der ist verleumdet worden von einem von seinen besten Freunden. Er ist verraten worden von einem seiner besten Freunde, wo er etwa 3,5 Jahre mit ihm unterwegs war. Er ist verunglimpft worden, sie haben gelogen über ihn. Und er ist noch etwas passiert, was dir nie passiert, dass der Vater im Himmel ihn hat müssen verlassen musste. Der kennt die Scherben. Der weiss, wie Scherben tun. Er hat gewusst auch, in dem Garten Gethsemane heute Morgen darüber geredet, wie Jesus gerungen hat. Er hat gewusst, was alles wird zerbrechen. Und der Jesus sagt, dass wir zu ihm kommen können, wenn wir Erleichterung brauchen. Mit dann Vers vorlesen. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Jesus kann Heilung bringen in uns hinein. Ich habe das erlebt in meiner Großmutter. Ich habe das in anderen Scherbenmomenten erlebt in meinem Leben. Wenn man noch sagt, Peng. Aber es ist ein gewaltiger Anfang. So wenn wir unsere Scherben bringen. Jesus sagt, kommt alle zu mir, wo ihr mühselig und beladen sind. Ich will euch erquicken. So werdet ihr Ruhe finden. Für eure Seele. Wir suchen manchmal an verschiedenen Orten Ruhe für unsere Seele. Das ist der Ort. Das ist der Ort. Ich möchte euch jetzt einladen. Du kannst deine Scherbe behalten. Du kannst natürlich sagen, ich gebe nicht zu heute Abend, dass ich eine Scherbe habe. Es geht niemandem etwas an. Das kann gut so sein. Aber du kannst heute die Gelegenheit nehmen. Siehst du, jetzt habe ich mich schon verletzt mit dem Scherben. Oder? So schnell geht es, Freunde. Nicht extra gemacht. So schnell geht es. Bitte ich beim Führen zu kommen. Wir werden jetzt 2-3 Lieder singen miteinander. Und ich stelle den Kübel da an mit diesen Scherben. Und wenn du willst, kannst du in dieser Zeit, ich bete dann zuerst noch, eine Scherbe holen. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Die Scherbe da entsorgen beim Kreuz in diesem Kübel. Bett dabei. Sag Jesus, was für eine Scherbe du hast. Du musst niemandem sagen da rein. Es fragt dich niemand. Wir müssen einen Mohr nicht fragen. Es geht niemand etwas an. Das ist keine Zaubersache. Aber es hilft, wenn man so einen Schritt macht. Wenn man so eine Scherbe entdeckt hat in seinem Leben. Hat noch ein wenig Scherben dort im Ding. Ich tue noch ein paar rein. Ihr dürft auch dann da neu mit stehen und beten. Spielt alles keine Rolle. Dass ich dir jetzt die Zeit anbefehle. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, wie in dieser Umsetzung sich Sachen lösen, die zu Scherben sind im Leben von Menschen. Ich bete, dass du alle Scham und alle Angst wegnimmst. Dass wir auch absteigen können zu unseren Scherben. Und dazu stehen. Es gibt kein Leben, wo ohne Scherben sind. Wir Menschen fügen einander Scherben zu. Wir Menschen fügen den anderen Scherben zu. Aber wir wollen nicht komisch enden. Wir wollen es nicht mit uns herumtragen. Sondern wir wollen frei werden in unserem Herz. Frei werden zu lieben, frei werden zu vertrauen, frei werden neue Jobs in Angriff zu nehmen, frei werden zu vergeben. Dass wir zuerst frei werden. Danke, Jesus, dass ich die Zeit in deine Hände lege. Amen.